ARD.
Michael, hast du eigentlich so ein Nachrichtenportal, eine Anlaufstelle, die du jeden Tag erstmal morgens ansteuerst, um festzustellen, ob die Welt noch steht?
Ja, sind so mehrere Sachen, also alles online. Ne? Also Spiegel Online ist jetzt nicht so originell, aber ich lese auch noch den Tagesspiegel hier aus Berlin als Lokalzeitung und die New York Times. Also das sind ja dann eher internationale Themen. Das finde ich ganz interessant, weil ich finde, bei manchen Themen sind die dann doch noch näher dran. Also man denke zum Beispiel an die Verhandlungen jetzt zum Ende des Irankriegs. Also manche Details kommen da erst mit Verspätung in deutsche Medien oder mit leichter Verspätung, sagen wir mal. Und da liest man in der New York Times dann manches doch noch so ein bisschen früher.
Kann ich nachvollziehen, ja. Bei mir ist es so eine Mischung Nachrichtenkonsum. Papierzeitungen lese ich nur noch am Wochenende und bei sogenannten Breaking News ist es ja heute sowieso, dass das Handy rappelt und man so eine Eilmeldung kriegt. Kriegt man ja auch, wenn eine bedeutende Person gestorben ist oder wenn Deutschland 7-1 gegen Curaçao gewinnt. Bei mir kommt dann meist so eine Meldung von Spiegel Online oder Deutschlandfunk direkt aufs Handy. Es ist trotzdem eine Gewohnheit von mir, das behalte ich auch bei, mehrmals am Tag bei diesen Nachrichtenportalen wie zum Beispiel spiegel.de vorbeizugucken, einfach um zu gucken, wie da der Stand ist. Allerdings muss ich sagen, gerade in den letzten Wochen, Monaten habe ich beobachtet, da verändert sich massiv was, wenn du dir die Nachrichtenportale wie spiegel.de anguckst. Mein Eindruck ist, die werden immer bunter.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also bei Spiegel Online zum Beispiel haben sie jetzt eine eigene Rubrik namens Spiegel Plus, also wo so weiche Themen auftauchen, Gesundheit, Lifestyle, Reisen, Partnerschaft, solche Themen. Aber der Spiegel ist natürlich nicht das einzige Medium. Auch die Zeit macht das ja verstärkt. Und wo man es natürlich auch merkt, ist am Wochenende in den Regionalzeitungen, also wo quasi immer ein ausführlicher Freizeitteil auf die Leser wartet.
Stimmt, da geht es dann um neue E-Autos, Erziehungstipps ständig, Coaching im Job, Einschlaftipps für Eltern. Neulich gesehen bei Spiegel Online Beziehungstipps einer Hebamme. Um Sport geht es ganz viel, Börsen, Geldtipps, welche ETFs sollst du dir kaufen? Fehlt nur noch ein Kartoffelsalatrezept. Also sehr stark, ja, wie nennt man das? News to use, wie man neudeutsch sagt. Und dazu auch noch solche Riesenaktionen wie bei spiegel.de war dein Opa in der NSDAP. Da ist ja auch mein Eindruck, da leben die jetzt schon seit Wochen davon.
Ja, wie ist diese Entwicklung einzuordnen? Was bedeutet das für die Wahrnehmung und Relevanz von klassischen Nachrichten, fragen wir heute in Medien kross und quer. Ich bin Michael Mayer.
Und ich bin Kai Schmieding.
Und wir haben uns dazu einen digitalen Vordenker und Kommunikationswissenschaftler eingeladen, Stefan Weichert. Hallo, Herr Weichert.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, diese Texte und Themen aus der Freizeitwelt, was glauben Sie, welche Funktion erfüllen die eigentlich? Ist das Eskapismus, Servicejournalismus? Ist das die Jagd nach Klicks? Wie sehen Sie das?
Also ich würde die Debatte nicht als Verflachung oder Boulevardisierung führen. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter, sondern es ist eine Frage nach der Funktionsverschiebung des Journalismus. Die erfolgreichsten Medienhäuser produzieren ja heute nicht mehr nur Nachrichten, sondern es geht um Aufmerksamkeit, Orientierung, Zugehörigkeit. Also die Frage ist, ob sie dabei ihre journalistische Identität bewahren. Das ist sozusagen der Kasus Knaxus an dieser Debatte.
Im letzten Jahr hat der Reuters News Report festgestellt, dass über 70% der Nutzer gelegentlich oder doch öfter auch Nachrichten vermeiden. Die Zahl erscheint ja fast ein bisschen hoch. Aber muss man das Vorgehen der großen Anbieter auch vor solchen Entwicklungen sich erklären und verstehen?
Ja, die Zahl ist natürlich gigantisch. Wir haben das auch in unseren eigenen Repräsentativstudien belegen können für den deutschsprachigen Medienmarkt, für die digitale Mediennutzung. Die Nachrichtenvermeidung ist zum Massenphänomen geworden. Und das bestätigt auch tatsächlich wieder der aktuelle Reuters Digital News Report, der seit Jahren einen Anstieg der Nachrichtenvermeidung anzeigt. Und das heißt, viele Menschen empfinden Nachrichten als belastend, konfliktgeladen, teilweise auch deprimierend oder auch irrelevant für ihren Alltag. Das heißt, die klassische Vorstellung, Menschen kommen zu den Medien, um informiert zu werden, die gilt nicht mehr. Heute lautet sie vielmehr, Menschen kommen nur noch dann zu den Medien, wenn sie einen ganz klaren persönlichen Nutzen daraus ziehen können. Und deswegen orientieren sich eben viele Medienhäuser sehr stark an diesem Service-Journalismus, an Partnerschafts- und Beziehungsthemen, Gesundheit, Psychologie und so weiter. Und die New York Times hat das ja perfektioniert. Man sieht, dass hier ein Ökosystem aufgebaut worden ist aus Informationen, Unterhaltung und Alltagsbegleitung.
Teilweise ja auch sogar Spiele werden dann da angeboten. Ist ja auch ein Teil des Konzepts.
Absolut. Ich bin New York Times Abonnent schon seit vielen Jahren. Also ich lese sehr gerne die Cooking Section, weil ich sehr gerne koche. Aber es geht auch viel um Games, jetzt natürlich um die Fußball-Weltmeisterschaft, aber auch Lifestyle und viele andere Themen, die sozusagen für uns als Alltagspraxis relevant sind für uns Nutzer.
Aber interessant ist ja, wie man diese beiden Welten, also ich sag jetzt mal so die Hardcore-Nachrichtenwelt und diese Freizeitwelt, nenne ich es jetzt mal, unter einen Hut bringt. Also inwieweit diese beiden Themen sozusagen dann zusammenzubringen sind, ohne die jeweilige Marke zu beschädigen. Aber da hat sich das Publikum offenbar mittlerweile dran gewöhnt. Wie sehen Sie das?
Naja, ich sag mal so, es geht ja eben nicht mehr nur darum, Leser zu informieren, sondern sie überhaupt erst wieder in Beziehung zum Journalismus zu bringen. Das ist sozusagen der Anspruch oder die Herausforderung. Ich habe gestern noch einen Podcast mit dem Stern-Chefredakteur Gregor Peter Schmitz gehört, der das eigentlich bestätigt hat. Bunter heißt in dem Fall auch nicht automatisch oberflächlicher. Also hier würde ich sagen, die Veröffentlichung der NSDAP-Parteiakten ist natürlich überhaupt kein Boulevard. Hier geht es auch um historische Recherchen, Familiengeschichten, Biografien oder Partnerschaftsthemen. Das kann ja alles hochrelevant sein. Also das heißt, die Frage, die wir stellen müssen, ist eigentlich immer die, welche Funktion erfüllt überhaupt ein Thema? Und früher wurde Relevanz fast ausschließlich politisch definiert. Heute wird sie eben lebensweltlich definiert. Und das ist ein neues Beziehungsthema, dass die Medien da mit dem Leser eingehen oder der Leserin eingehen. Und das muss man nicht gut finden, aber man muss es einfach zur Kenntnis nehmen.
Liegen da nicht auch Gefahren drin? Sie sagen, das muss man nicht gut finden. Man könnte ja sagen, dass die Menschen immer mehr erzogen werden zu so ein bisschen eskapistischen, biedermeierlichen Wesen, die sich irgendwie gar nicht mehr so für die Krisen und für die böse Welt da draußen interessieren. Ist nicht auch eine Gefahr in dieser Entwicklung, auch möglicherweise, wenn man es ganz hochgreifen will, für die Demokratie?
Ich verstehe den Impuls darin, eine Gefahr zu sehen. Ich finde aber nicht, dass die große Gefahr darin liegt, dass die Medien bunter werden. Ich finde, die größere Gefahr ist eigentlich, dass sie anfangen, die Logiken von TikTok, Instagram oder YouTube vollständig nachzuahmen. Da geht es nämlich nur noch um Emotionalisierung, Personalisierung, eine starke Vereinfachung und Empörung. Und das ist das, was den Journalismus ehrlich gesagt in den letzten Jahren auch schlechter gemacht hat an vielen Stellen. Und darin liegt das eigentliche Risiko. Also nicht in dieser größeren Themenvielfalt, aber in dieser stärkeren Emotionalisierung und Empörungskultur, wo sich der Journalismus ja sehr stark an den Logiken von TikTok, Instagram oder YouTube angepasst hat. Also das heißt, wir müssen weiterhin die journalistischen Standards aufrechterhalten. Das ist wichtig. Und der Stern, der Spiegel oder auch die Zeit experimentieren ja gerade derzeit mit ähnlichen Strategien. Also interessant ist dann weniger die Frage, werden die Medien zu bunt, sondern wie viel Vielfalt verträgt der Journalismus ohne seinen öffentlichen Auftrag, Sie haben es ja eben gesagt, an der Demokratie zu gefährden oder sogar zu verlieren.
Aber es ist ja schon interessant, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, da gab es ja so einen kleinen Trend, also zum Beispiel im Zeitmagazin ist mir das ganz häufig aufgefallen, wo Autoren und Autorinnen, also sprich Journalisten, ausführlich über ihre eigenen Erfahrungen geschrieben haben. Also zum Beispiel, ich lebe seit Jahren vegan, ich verzichte seit einem Jahr auf Alkohol, also meine Eltern müssen ins Pflegeheim, meine Partnerschaft ist gerade in der Krise, also solche Themen. Also da habe ich dann gedacht, das ist ja im Grunde genommen auch so eine Art Haltungsjournalismus, also Haltung in dem Sinne, wie man selber zu diesen ja doch sehr privaten Themen dann steht. Ist das eigentlich ja eine gute oder schlechte Entscheidung, solche Themen zu machen? Also das interessiert die Leute natürlich auch, ich verstehe schon den Impuls, aber ich habe dann zeitweise auch gedacht, das hat auch so Überhand genommen.
Ja, also das haben ja viele bis zum Exzess betrieben. Selbst der Spiegel hat solche Geschichten jetzt sogar in der Druckausgabe untergebracht, wie sich dann eine Redakteurin irgendwie operieren lässt und darüber berichtet. Also das ist schon so ein bisschen so eine Unsitte. In diesen, ich sag's mal, aus den 70er Jahren ist der Begriff des Gonzo-Journalismus ja bekannt, in solche Themen direkt als Journalist oder Redaktionsmitglied einzutauchen und dann über seine Erlebnisse zu berichten. Andererseits muss man natürlich sagen, man versucht hier neue Zugänge zur Wirklichkeit anzubieten, die vielleicht den Nutzenden oder den Medienkonsumenten näher sind. Also zunächst mal ist das eine normale Anpassungsleistung und vielleicht auch als Experiment zu betrachten. Und letztendlich ist es vielleicht auch eine Geschmacksfrage. Also ich lese solche Geschichten auch nicht so besonders gerne, weil sie mir zu gefühlig sind. Auch wenn die Versuch ist, hier authentisch zu berichten. Aber mir ist das zu subjektiv.
Sie haben vorhin diese NSDAP-Mitgliederkartei bei Spiegel Online erwähnt. Es ist ja sicherlich auch im Rahmen dieser ganzen Entwicklung. Es muss mir irgendwie nahe sein. Es muss was mit meiner Familie zu tun haben. Ich kann da selber nachforschen. Ich mache da selber was. Wie finden Sie so eine Aktion? Also der Historiker Götz Ali hat ja dazu diese Woche gesagt, man erfahre da gar nicht so viel, weil man die Beweggründe der Menschen nicht mitgeteilt bekommt und die jeweilige Lebenslage. Aber diese hohen Klickzahlen bei einer eigentlich unangenehmen Geschichte sind ja dann schon auch interessant. Wie ordnen Sie denn diese Aktion mit dieser Mitgliederkartei ein, die so interaktiv nutzbar ist? Ist das eine neue Qualität?
Na, ich finde, das ist ein gutes Service-Thema, ein sehr gutes Beispiel. Halb Deutschland hat sich ja dafür interessiert. Ich habe es auch mal spaßeshalber gemacht, in die Kartei reinzuschauen. Aber Ali hat natürlich recht, der ganze Kontext, die Kontextualisierung der dort genannten, die Debatte muss natürlich eigentlich geführt werden. Aber ich sehe einfach den Bedarf, dass in Deutschland da viele Interesse hatten, einfach nachzuschauen, nachzuforschen. Und da haben eben die meisten Medien diesen Service angeboten und erklärt, wie man in die Kartei kommt, wie man damit umgeht und wie man dann auch die richtigen Recherchen macht. Also ich fand das jetzt nicht dramatisch, aber das war eher so ein Versuch, auch mal so ein internationales Thema wirklich in einen sehr konkreten Kontext zu stellen.
Zumal man jetzt auch sagen muss, ich habe heute oder gestern gelesen, dass die jetzt auch die SS-Mitgliedskartei jetzt auch nochmal da als Tool anbieten. Also man merkt daran, dass das ja offenbar jetzt wirklich viele Leute interessiert und da viele Leute da recherchieren. Also das ist wirklich also erstaunlich eigentlich, wo man jetzt irgendwie denkt, das Thema Dritte Reich ist ja jetzt nicht gerade unterberichtet. Aber wenn es jetzt die eigene Familie betrifft, dann ist es offenbar nochmal ein Thema.
Und auch, ne? Weil Historiker ja sagen, das Material, um das es da geht, das ist zwar jetzt so einfacher zugänglich, ne, für jedermann, aber das ist ja auch nichts Neues in dem Sinne. Das ist ja schon seit Jahrzehnten durchforschbar.
Ja, aber es war ja kompliziert bisher. Also jetzt ist der Zugang halt sehr stark vereinfacht worden, was ja viele dann auch motiviert hat, wirklich da persönlich nachzuschauen. Vorher musste man ja offizielle Anträge oder Anfragen stellen ans Deutsche Bundesarchiv. Das war alles sehr, sehr viel komplizierter.
Ich habe mich bei dem Thema jetzt auch gefragt, ist dieser Trend zu dieser Freizeitwelt oder bunten Themen nicht auch ein Zeichen dafür, dass die Medienhäuser dann auch sagen, also sagen wir mal so, wenn jetzt eine Reporterin über ihre eigene, keine Ahnung, Operationen oder ihre Erfahrungen mit veganem Essen oder so berichtet, ist das natürlich billiger, als wenn man jetzt eine intensive Recherche jetzt anstellen muss, wobei ein bisschen recherchieren muss man bei dem Thema wahrscheinlich auch oder bei den Themen. Aber sind das nicht auch mediale Rahmenbedingungen, die dann dazu führen, dass man verstärkt auf so bunte Themen setzt? Wie sehen Sie das?
Naja, ich sehe es von der anderen Seite. Früher hatten Spiegel, Zeit, FAZ eine Art publizistischen Vollversorgungsauftrag. Wer verstehen wollte, was in der Welt passiert, musste zu Ihnen kommen. Heute ist es natürlich ganz andersrum. Am Anfang haben Sie es ja auch gesagt, jeder von uns informiert sich auch über Social Media. Das heißt, ein Großteil der Informationen ist bereits geflossen. Wir sind auch ein Stück weit vorgeprägt und die Medien versuchen da jetzt neue Zugänge zu finden. Ich sag mal, Stichwort vom Gatekeeper zum Guide. Also es geht nicht mehr so sehr darum, Nachrichten zu liefern, sondern Sinn zu stiften. Und ich glaube, das Bedürfnis nach Sinn in dieser Gesellschaft, die von vielen Krisen und Kriegen jetzt geprägt ist, der ist sehr, sehr stark angestiegen. Und deswegen erklärt das auch, warum historische Stoffe oder psychologische Stoffe oder Partnerschaft, Lebensführung und so weiter immer wichtiger werden. Und dazu kommt ja noch, dass diese Themen bei Google, TikTok oder ChatGPT jetzt, also als KI-System, eigentlich durchrauschen. Ja, also die Fragen werden hier von diesen Systemen eigentlich selten beantwortet. Da wünscht man sich eigentlich den Journalismus wieder her, der Orientierung gibt, der einem so einen Rahmen liefert für die allgemeine Lebensführung. Und ich glaube, damit hängt das zusammen, dass dieses Bedürfnis sehr stark gestiegen ist.
Jörg Schiep hat uns letzte Woche ja auch gesagt, wenn man drüber nachdenkt, wie kann man Inhalte KI optimieren, jetzt umgekehrt, also wie kann ich vielleicht sichtbar sein als Medienangebot bei KI, wie kann ich da zitiert werden, dass es ja da ganz stark auch drauf ankommt, auf so serviceartige, anleitungsartige Sachen. Also es könnte ja auch ein Weg sein, eine Strategie sein, in KI vorzukommen, wenn ich da irgendwelche Kochrezepte oder Beziehungsrezepte auf meine Seite bringe.
Ja, das ist natürlich relativ opak, wie da die Ergebnisse zustande kommen, weil wir die Trainingsdaten ja eben nicht kennen. Also wir wissen ja nur, dass die New York Times sich streitet mit OpenAI, also ChatGPT, dass die da unerlaubt ihre Inhalte genommen hätten. Es liegt auch vielleicht nahe, weil die Qualität der Ergebnisse ja schon relativ hoch ist. Also es muss irgendwelche Qualitätsmedien müssen für Trainingszwecke genutzt worden sein. Aber wie heute die Ergebnisse von ChatGPT beeinflusst werden und wie der Journalismus da welche Dinge publizieren muss, das halte ich doch für ein relativ großes Rätselraten, weil wir das eigentlich gar nicht genau wissen. Aber es ist natürlich anzunehmen, dass Dinge, nach denen Leute viel suchen, und dazu gehört auch Kochen, Games und Lifestyle, dass das natürlich wieder in diesen Trainingsprozess einfließt.
Was bedeuten denn eigentlich diese Entwicklungen für die Relevanz von Nachrichten insgesamt? Also der Digital News Report von Reuters sagt ja auch, dass Menschen verstärkt, also immer stärker via Social Media auf Nachrichten kommen, also auf Nachrichtenseiten. Also das verändert ja die Nachrichtenwelt auch, also in der ja normalerweise jemand bewusst nach Nachrichtenkriterien eine Rangfolge macht, so nach dem Motto, das sollte man wissen. Aber wenn jetzt verstärkt so bunte Themen da auftauchen, also hat das ein Einfluss auf dieses Nachrichtenökosystem, oder würden Sie sagen, das ist nochmal ein ganz eigener Bereich?
Ich würde es von einer anderen Warte aus betrachten. Ich finde, dass Loyalität heute sehr wichtig geworden ist im Journalismus, viel wichtiger als Reichweite. Früher galt halt möglichst viele Leser, heute gilt halt möglichst viele regelmäßige Leser oder Hörerinnen oder Zuschauerinnen, und das verändert die Themenauswahl halt fundamental. Denn ein Nutzer, der jeden Tag zurückkommt, ist viel wertvoller als unzählige Klicks, die zufällig entstehen. Und deswegen entstehen aus diesen Gewohnheiten auch neue Formate. Also zum Beispiel der Erfolg von Newslettern ist dadurch zu erklären. Der Erfolg von Podcasts oder eben auch Ratgeber oder Community-Elemente. Und natürlich verändert sich da natürlich auch das Nachrichtensortiment, das gesamte Ökosystem extrem, weil es von solchen ökonomischen Faktoren, die ja auch eine Rolle spielen, flankiert wird. Und das muss man sich eben klar machen, dass insgesamt das Nachrichtengeschehen, wenn es um Aktualität ist, geht sehr stark von Online-Medien oder Social Media vor allem geprägt wird. Das bestätigt ja der aktuelle Reuters News Report wieder. Social Media ist inzwischen wichtiger geworden als das Nachrichtenangebot der traditionellen journalistischen Anbieter. Und deswegen muss man eben auch sagen, dass sich Menschen durch journalistische Angebote sehr stark davon angesprochen werden, wenn sie eben stärker über Beziehung, Familie oder Gesundheit schreiben, statt über Nachrichten, die ich ja sowieso von überall her bekomme.
Gut, und dieses eskapistische Moment, sage ich jetzt mal, das gab es natürlich auch schon immer, ne? Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt jetzt was Neues in dem Sinne.
Ja, natürlich, klar. Also Eskapismus in jeglicher Form. Man könnte sogar sich zu der These versteigen, dass die Medien ein bisschen davon profitieren wollen, indem sie selbst eskapistische Themen anbieten. Also beispielsweise der Stern, der jetzt auch, Titel zum Kopenhagen-Stadtführung macht oder Tantra-Yoga-Camps. Also das sind natürlich auch alles so Versuche, die Menschen mitzunehmen in andere Welten, in andere Geschehnisse, in andere Regionen, um so einen Eskapismus zu ermöglichen.
Der Stern macht Tantra-Yoga-Camps, das wusste ich jetzt auch noch nicht.
Das habe ich auch noch nicht gesehen.
Das werde ich mir zumindest drüber berichtet. Also er hat drüber berichtet, ja.
Besten Dank, Herr Weichert, für das Gespräch. Dankeschön.
Danke auch.
Danke sehr. Ja, viele Grüße. Tschüss.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.